Die deutsche Geisteselite tritt mit einer Klausel für den Frieden gegen die Militarisierung der Gesellschaft an. Das ist kein guter Einfall. Für Frieden sind hierzulande alle. Der Frieden gehört bewahrt, geschützt, wiederhergestellt. Darin sind sich alle prinzipiell einig. Regierung wie Opposition, der Verteidigungsminister und seine Bundeswehr, Wirtschaftsverbände wie Gewerkschaften, Journalisten, Moderatoren und Talkshow-Teilnehmer, das arbeitende Volk und die Geisteselite der Nation. Gerade Vertreter der Geisteselite sehen den hohen Wert, um den es allen geht, aktuell in Gefahr. Auch und vor allem an den Hochschulen. Da befürchten Professoren ein Eindringen von Unfriedlichem in die Uni. Sie sagen, das widerspreche dem Geist der Gründung der Universität und sie sehen die Gefahr einer Außensteuerung der Hochschule. Während die Bundeswehr dafür wirbt, die deutsche demokratische Wehrmacht von der Armee zur Landesverteidigung im Kalten Krieg zu einer Armee für internationale Einsätze weltweit umzuwandeln, da warnen Kritiker vor einer Militarisierung von Forschung und Lehre und einer schleichenden Militarisierung der Universität. Indizien sind für alle die aufgestockten Bundeswehrforschungsaufträge im Wert von 4,6 Millionen Euro an 23 Universitäten, wie die Taz meldet. Das schürt den Verdacht, in Deutschland werde der Geist an den Universitäten, aber auch der der Öffentlichkeit und darüber der ganze Rest der Gesellschaft vom bösen Keim der Militarisierung infiziert. Und dem wollen die Kritiker mit einer Zivil- oder Friedensklausel den Kampf ansagen. Forschung und Lehre sollen friedlichen Zwecken dienen. Jede Beteiligung an Wissenschaft und Forschung mit militärischer Nutzung bzw. Zielsetzung wird abgelehnt. Krieg und Frieden, das stellen sich die meisten Leute eben als einen totalen Gegensatz vor. Und sie sind besorgt, wenn sie in der Gesellschaft Anzeichen dafür sehen, dass diese Trennung zwischen Krieg und Frieden aufgeweicht wird, und wenn sie merken, dass es diesen Gegensatz offenbar so, wie sie ihn sich immer gedacht haben, gar nicht gibt. Aber deswegen für den Frieden zu sein, also für den zivilen Normalzustand hierzulande und anderswo Partei zu ergreifen, das halten wir für keine gute Antwort. Und dazu ein paar Denkanstöße.
In den verteidigungspolitischen Richtlinien 2011 ist davon die Rede, dass Deutschland als Ausdruck nationalen Selbstbehauptungswillen und staatlicher Souveränität zur Wahrung seiner Sicherheit das gesamte Spektrum nationaler Handlungsinstrumente einsetzen werde. Und dies beinhalte auch den Einsatz von Streitkräften. Darin ist eines ganz bestimmt nicht neu. Für genau den Zweck der nationalen Selbstbehauptung rüsten sich moderne Staaten. Sie wollen im Bedarfsfall die eigenen Rechte gegen andere Nationen auch gewaltsam durchsetzen können. Und das ist wirklich nicht erst so seit heute. Es ist in einer entscheidenden Hinsicht bestimmt auch kein neuer Trend auszumachen, wenn es heißt, das neue Einsatzprofil der Bundeswehr werde zur erfolgreichen Wahrnehmung der internationalen Verantwortung für Frieden und Freiheit gebraucht. Kritiker strengen den Vergleich an zwischen der angeblich guten alten Armee zur Landesverteidigung im Kalten Krieg und den angestrebten militärischen Lösungen im neuen Anforderungskatalog der Bundeswehr, die so unangenehm in Reichweite rücken. Darüber verlieren sie ausgerechnet die Hauptsache aus dem Auge. Schon im Kalten Krieg war die deutsche Armee auf ihren Einsatz im Krieg mit ihrer Vorneverteidigung und mit der atomaren Erstschlagskapazität des Bündnisses im Rücken hin organisiert. Die militärische Lösung, die damals für den nationalen Selbstbehauptungswillen Deutschlands alternativlos geboten war, sah nichts Geringeres als den Sieg in einem Weltkrieg vor. Nur wenn man das komplett ignoriert oder wenn man die Ideologie des deutschen Militarismus von damals für bare Münze nimmt, dass die Bundeswehr nur zur Verteidigung im Ernstfall und damit recht eigentlich gar nicht zum Einsatz dagewesen sei, nur dann entdeckt man heute einen Übergang zur Kriegsführung, den man bislang für ausgeschlossen hielt.
Was die Wandlung der Bundeswehr zu einer Armee für internationale Einsätze betrifft und die Militarisierung der Gesellschaft, die damit einhergehe, so ist zu bemerken, wie verkehrt es ist, die Realität unter der leeren Entgegensetzung von Krieg und Frieden zu betrachten. Militärs und ihre politischen Befehlshaber weisen den Vorwurf zurück, sie würden das zivile Leben mit dem üblen Geist des Kriegerischen durchsetzen. Das Gegenteil sei der Fall. Schließlich sei die Wehrpflicht entfallen. Und nun werde endlich keiner mehr zum Dienst an den Waffen gezwungen. Die heutige Bundeswehr wirbt um den Nachwuchs für ihr Freiwilligenkorps und für ihren neuen Auftrag damit, als einer der größten deutschen Arbeitgeber, qualifizierten Männern und Frauen, vielfältige Karrierechancen zu bieten, in Uniform und in Zivil. Auch was das spezielle Handwerk betrifft, das dieses Großunternehmen exklusiv in seinem Repertoire hat, könnte von Kriegslüsternheit und einem Hurra auf Mord und Totschlag im Staatsdienst überhaupt nicht die Rede sein. Die Ausrutscher bei PR-Kampagnen, die allzu sehr den Rambo-gestählten jugendlichen Tatendrang ansprechen, werden gerade deswegen wieder aus dem Verkehr gezogen, weil die Nation Wert darauf legt, den Einsatz ihrer militärischen Mittel allein für den Frieden zu reservieren. Also sagt die Werbung für die Bundeswehr, das Militär sei ausschließlich und immer nur dafür da, den Frieden zu sichern, wiederherzustellen, nötigenfalls auch zu erzwingen. Wann immer die Militärs und ihre politischen Auftraggeber laut über Kriegseinsätze nachdenken, widersprechen sie der Behauptung, dass Krieg und Frieden einander ausschließen. Und mit ihrer Berufung auf den Frieden blamieren sie eine Kritik, die ihnen vorhält, dass sie von militärischem Ungeist geleitet sind und nicht vom Geist des Friedens.
Die Berufung der Bundeswehr auf den Frieden ist natürlich eine verlogene Schönfärberei. Insofern nämlich, als von den Leichen und Verwüstungen schlicht nicht die Rede ist, die auf dem Weg zu diesem schönen Frieden produziert werden. Aber auch nur insofern. Denn ansonsten haben die Gewalttäter und ihre Auftraggeber gar keinen Grund zu lügen. Überhaupt hat es in der Geschichte der verstaatlichten Menschheit noch nie einen Krieg gegeben, der nicht um des Friedens willen geführt worden wäre. Schon die alten Zyniker des römischen Imperiums hatten den Spruch drauf, dass man sich auf den Krieg vorbereiten solle, wenn man den Frieden wolle. Wie die Informationsstelle für Militarisierung mag man die offiziell propagierte Gleichung von Krieg und Frieden für eine hochproblematische bis unzulässige Neudefinition von Frieden und Konfliktlösung halten. Man mag auch den Umstand, dass Deutschland immer nur helfend und reagierend in die Konflikte anderer Länder eingreife, als Rechtfertigungslüge für die Gewalt durchschauen. Man sollte dabei aber schon auch zur Kenntnis nehmen, dass sich deutsche Militärs und Politiker mit ihrer zynischen Gleichsetzung von Krieg und Frieden ganz und gar nicht der Lächerlichkeit preisgeben. Sie fühlen sich auch schon gleich nicht bei einer insgeheim bösen Absicht entlarvt, als wollten sie ihre Bosheit nur demonstrativ mit guten Werken verdecken. Politiker und Militärs reden davon, dass es Entwicklungen außerhalb und am Rande von Europa gäbe, die unmittelbar Einfluss auf die Sicherheit Deutschlands hätten. Und der Verteidigungsminister besteht darauf, dass Deutschland dieser Vielzahl von Risiken und Abhängigkeiten nur immer zu begegnen habe. Das reflektiert den politischen Standpunkt, von dem aus diese Weltmacht des Friedens unterwegs ist. Deutschland will in der Tat nirgendwo auf der Welt im Namen seiner sicherheitspolitischen oder sonstigen Interessen als kriegführende Partei einsteigen. Deutschland hat dafür aber in allen Krisen und Konflikten, von denen es sich betroffen sieht, sogenannte vitale Belange. und die Lösungen dafür fallen in den Zuständigkeitsbereich seines Militärs. Man sollte die Wortwahl der Regierung zu ihrem weltpolitischen Programm nicht als Verschleierung finsterer Absichten verharmlosen. Vielmehr sollte man ganz nüchtern und sachlich den Anspruch und das Selbstverständnis zur Kenntnis nehmen, mit dem diese Nation auf dem Globus herumfuhrwerkt. Deutschland maßt sich die Rolle eines über allen Parteien stehenden weltpolitischen Oberschiedsrichters an. Nicht nur ideell weiß es sich zum moralischen Richter über fremde Herrscher berufen, es weiß sich auch dazu berufen, das Unglück praktisch zu beheben, dass Diktaturen hier und Tyrannen dort, ein zerfallender Staat an der einen oder ein schon zerfallener an der anderen Stelle der Menschheit beschert. Und Deutschland schlägt zu, wann immer seine Herrschaften das für geboten halten. Von diesem Standpunkt imperialistischer Überlegenheit aus bezieht sich die deutsche Friedensmacht auf das Weltgeschehen. Und sie setzt sich mit allen hohen moralischen Werten ins unbedingte Recht. Sie prüft sämtliche Krisenregionen der Welt unter dem Gesichtspunkt durch, ob und wie da deutsche Interessen und Rechte betroffen sind. Gegebenenfalls verlangt das dann das praktische Engagement der Macht. Die nimmt sich einfach heraus, als ordnender, kontrollierender und regelnder Akteur in aller Herren Länder einzugreifen. Und die Bundeswehr wirbt damit, dass sie es dabei schon zu 11 friedenserhaltenden, stabilisierenden und friedenerzwingenden Operationen gebracht hat. Offensichtlich beansprucht sie nicht nur, eine militante Eingriffsmacht zu sein, zu diesem neuen deutschen Selbstbewusstsein ist diese Macht auch fähig. Wie es um den engen Zusammenhang von Krieg und Frieden bestellt ist, den die für strikte Trennung plädierenden Friedensfreunde und Militärkritiker nicht wahrnehmen wollen, das führt diese Nation mit ihrer Bundeswehr praktisch vor. Sie greift, wo immer sie es für nötig und militärisch für durchführbar achtet, wie eine internationale Polizeimacht in den Gewalthaushalt anderer Länder ein und sorgt mit Interventionskriegen für den Frieden, den sie haben will. Also sollte man es besser lassen, den Frieden absichtlich ohne seinen politischen Inhalt zu denken und die leere Idee, dass Frieden nicht Krieg sei, zum Bezugspunkt seiner Kritik am Krieg zu machen.
Was Deutschland sich da herausnimmt, kann sich freilich nicht jede Macht herausnehmen. Und das wirft ein wenig Licht auf die tatsächliche Verlogenheit dieses deutschen Eingreifens. Zum Eingreifen in die diversen Ordnungsfälle der Welt sieht man sich von selbst berufen. Für Konfliktlösung weiß man sich per se zuständig. Mit dem Zustandekommen der Verhältnisse und Konflikte, die den dringenden Regelungsbedarf für deutsches Militär aufwerfen, will man aber nichts zu tun haben. Da macht sich diese Nation schon sehr viel kleiner, als sie ist. Um das Recht auf weltpolitische Aufsicht und Kontrolle zu vollstrecken, das diese Nation ganz selbstverständlich wahrnimmt, braucht Deutschland zuallererst ein überlegenes Militär. Das setzt wiederum voraus, dass eine Nation, die sich so aufstellt, jede Menge Reichtum und Macht angesammelt hat. Und so eine Nation ist dieses Deutschland. Mit ganz viel Geschäften bei sich zu Hause und dem Rest des Globus hat sich dieses Deutschland genau die Spitzenstellung erobert, von der aus es auf die zivile Welt als Quelle ihrer Macht und ihres Reichtums Zugriff nimmt. Die Position der überlegenen imperialistischen Aufsichtsmacht, die Deutschland und seine Politiker sich anmaßen, beruht auf dem ökonomischen Erfolg dieser Nation. Diesen Erfolg hat sich Deutschland gegen seine Konkurrenten und auf deren Kosten erkämpft. Und so will es sich seinen Erfolg auch weiterhin erkämpfen. Deswegen muss es die politische Ordnung, die seine Geschäftsgrundlage ist, auch beständig unter Kontrolle halten. Und wenn es die Lage gebietet, dann macht Deutschland das eben auch militärisch. Das ist für eine erfolgreiche imperialistische Macht die unabdingbare Voraussetzung ihres weiteren Erfolgs.
Denn das Zivile, das alle Welt Frieden nennt und um dessen Reparatur und Aufrechterhaltung es bei deutschen Militäreinsätzen erklärtermaßen geht, liefert so die Gründe einer Zuständigkeitserklärung deutscher Politik. Und zwar einer Zuständigkeitserklärung für die Belange fremder Herrschaften. Und das Zivile, dieser sogenannte Frieden, liefert auch die Mittel für die militärische Praxis. Das Militär heilt dann gewaltsam die Interessen, die Deutschland im Bedarfsfall als vital verletzt sieht. Sich auf diesen zivilen Zustand als Einwand gegen deutsche Kriege und die Militarisierung der deutschen Gesellschaft zu berufen, das ist ein verhängnisvoller Fehler. Dieser Fehler wird auch dadurch nicht besser, dass man sich vorstellen kann, die deutsche Nation könnte der weltpolitischen Verantwortung mit friedlichen Mitteln Rechnung tragen. Man müsste es nur richtig machen. Mit dieser Verantwortung verhält es sich nicht anders als mit dem Anspruch, überall auf dem Globus für Frieden zuständig zu sein. Diese sogenannte Verantwortung zu übernehmen, die eingerichtete Weltordnung nach eigenem und dem Willen der Völkerfamilie zu behüten, zu ordnen und im Bedarfsfall auch ein wenig umzuordnen, das kann in dieser Welt nicht jeder. Zum Beispiel ein weißrussischer Präsident, der kann das nicht. So etwas ist schon exklusiv den potenten Mitgliedern jener Allianz von höchsten Gewalten vorbehalten. Diese höchsten Gewalten besitzen über alle Fragen von Krieg und Frieden die Entscheidungshoheit. Und die nehmen sie auch wahr. So wie sie es erst jüngst wieder in Libyen getan haben. Sie sagen, das täten sie ausschließlich in humanitärer Mission. Und sie machen sich dabei, so lächerlich das auch ist, weltpolitisch schon wieder ganz und gar nicht lächerlich. Der Standpunkt der überlegenen imperialistischen Gewalt wird durch den moralischen Titel des Humanismus, auf den er sich beruft, immer nur verhimmelt und nie blamiert. Und das gilt gleich dann, wenn die Gewalt mit ihrem Erfolg im Krieg auch zeigt, wie überlegen sie ist. Mit dem Argument der überlegenen Gewalt beeindrucken diese höchsten Mächte meist große Teile der sogenannten Völkerfamilie. Und das unter dem humanistischen Titel, in dessen Namen sie antreten.
Was ist angesichts des tatsächlichen Zusammengehörens von Frieden, Friedensidealen und imperialistischer Gewalt von der kritischen Haltung der Wissenschaftler zu halten, die mit der Friedensklausel ihre Uni vor Militarismus bewahren wollen? Die Bundesrepublik hat für den Zweck der nationalen Selbstbehauptung aufgerüstet. Im Bedarfsfall soll auch die gewaltsame Durchsetzung eigener Rechte gegen andere Nationen gewährleistet sein. Dafür hat sie, also die Bundesrepublik, die Bundeswehr aufgerüstet und in steter Einsatz, das heißt Kriegsbereitschaft, gehalten. Wissenschaftler haben deswegen aber nie ernsthaft ihre Abschaffung gefordert, weil das den Frieden gefährde. Die für den Frieden engagierten Kopfarbeiter Deutschlands leisten sich bloß den Luxus, in ihrem von Politik und Geschäft abgetrennten Reich nicht mit Zuliefertätigkeiten für die bewaffnete Abteilung des Gemeinwesens behelligt werden zu wollen. Die Kritiker der Militarisierung an den Unis, die tun so, als seien die Hochschulen und Schulen von hohen Schutzwellen umgebene Biotope, in denen sich das reinste zivile Leben abspiele. Sie bringen es auch fertig, diese Vorstellung vom Zivilen auch auf andere gesellschaftliche Bereiche zu übertragen, wie den ganz normalen Handel und Wandel des kapitalistischen Alltagslebens, also auf dem Frieden. Damit scheiden sie strikt eine Abteilung der Gesellschaft, die ausschließlich dem Frieden verpflichtet sei, vom Militär, das für den Krieg dann zuständig sei. Was sie nicht wahrhaben wollen, ist, dass die ach so zivilen Gesellschaften, sprich Staaten, rund um den Globus in einem Konkurrenzverhältnis zueinander stehen. Sie wollen nicht wahrhaben, dass gerade im Zivilen alle Gründe für Gegensätze entstehen, die bis zum Krieg führen können. Die Propagandisten einer Zivilklausel sollten mal darüber nachdenken, ob nicht im selbstverständlichen Bekenntnis zu dieser freiheitlich-demokratischen Grundordnung mit ihrem Recht auf das Privateigentum an den Mitteln der Produktion nebst Unterhaltung einer Bundeswehr die Akzeptanz des Kriegs als Mittel der Politik eingeschlossen ist.
Und worin soll die Militarisierung des Geistes an Universitäten und in der Öffentlichkeit bestehen? Einerseits wird zu Nachweiszwecken auf einen Dual Use, zum Beispiel der Knalltraumaforschung oder der Ballistik verwiesen, der es erlaube, eine an sich friedliche Forschungstätigkeit auch fürs Militär auszuschlachten. Die Trennung von Wissenschaft und Forschung von direkten politischen und ökonomischen Aufgabestellungen, auf die sich die kritischen Geister hier berufen, bewahrt Wissenschaft und Forschung nicht vor der Benutzung durch Staat und Geschäft. Vielmehr garantiert diese Trennung die produktive Zulieferung an das Geschäft und an die politische Gewalt. Für die Bewahrer des Zivilen an der Uni soll es aber ein skandalöser Einbruch in die Zivilgesellschaft sein, wenn Uniformträger an deutschen Schulen so ziemlich wortgetreu das Gleiche erzählen, was in den Sozialkundebüchern steht oder die Lehrer den Schülern beizubringen haben, wenn sie nicht ein Berufsverbot riskieren wollen. In einer Nation, die sich dermaßen offensiv zu ihrem imperialistischen Aufsichtsrecht bekennt und die sich auch dazu bekennt, dieses Aufsichtsrecht in Zukunft entschlossen und vermehrt wahrnehmen zu wollen, gibt es auch in den Reihen ihres wissenschaftlichen und lehrenden Personals niemanden, der nicht im Prinzip die Auffassung teilt, dass es uns alle etwas anginge, wenn in Afghanistan oder aktuell in Syrien nicht nach den Prinzipien des Grundgesetzes Staat gemacht wird. So erklären sich auch kritische Wissenschaftler zuständig für alles in der Welt des Imperialismus. Die imperialistischen Staaten, inklusive der deutschen Herrschaft, wollen mit überlegener Wirtschaftsmacht, Diplomatie und Militär die Welt gemäß ihren ökonomischen und politischen Zwecken auf Linie bringen. Und das tun sie im Namen der Ehrentitel, die sie sich dafür zulegen. Freiheit für Libyen, Syrien, Kampf gegen Menschenrechtsverletzungen und so weiter, also im Namen des Zivilen. Und die auf wissenschaftliche Distanz und Unabhängigkeit erpichten kritischen Wissenschaftler machen sich diese Ehrentitel zum eigenen idealen Anliegen, zur Einforderung einer zivilen, friedlicheren und besseren Welt und adeln damit ex cathedra die Zwecke ihrer Herrschaft. Da spielt es schon keine Rolle mehr, wie sehr der einzelne Wissenschaftler damit ringt, ob es zur Durchsetzung der hehren Ziele wirklich militärischer Gewalt bedürfe oder ob er sie sogar prinzipiell ablehnt und damit bei seinen Kollegen den Ruf eines realitätsfernen Idealisten riskiert. Ihr resonierender, positiver Bezug auf die idealisierten Zwecke ihrer Herrschaft bestätigt, dass es streng genommen nichts an ökonomischen und wissenschaftlichen Leistungen gibt, das nicht auf seine Weise einen funktionellen Beitrag für den politischen Dual Use einer überlegenen Eingriffsmacht leisten würde, einer Eingriffsmacht, die auf der ganzen Welt für genehme Zustände Deutschlands sorgen hilft.
Also, man muss sich schon entscheiden. Entweder bloß seinen nicht ganz zu Unrecht als Elfenbeinturm bezeichneten Freiraum des Geistes vor seiner angeblichen Schändung durch das Militärische bewahren zu wollen, oder aber ernsthaft den Krieg und die Politik, die ihn als ihr Mittel einsetzt, zu kritisieren. Bei letzterem kommt man um eines einfach nicht herum. Ohne die Kritik am herrschaftlich eingerichteten zivilen Leben wie es in einem Kapitalstandort gang und gäbe ist? Ist die Kritik an den Exzessen der souveränen Gewaltsamkeit, die die Führer der Nation im Interesse derselben bisweilen für nötig erachten, schlicht und ergreifend nicht zu haben? Im Zusammenhang mit Bundeswehroffizieren im Lehrbetrieb und Militärdiplomaten auf Honorarprofessurstühlen sollte man diesen Grundsatz gleichfalls beherzigen. Denn es sind ja nun unbezweifelbar höchst zivile Repräsentanten der deutschen Öffentlichkeit, denen der Standpunkt einer überlegenen imperialistischen Aufsichtsmacht sehr gern zu Kopf steigt. Der steigt ihnen bisweilen so in den Kopf, dass sich ihnen gegenüber hartgesottene Kommissköpfe wie feige Zauderer ausnehmen. Wenn Bundeswehrgrößen, wie neulich in Sachen Libyen und jetzt schon wieder im Fall Syrien, der Auffassung sind, Deutschland dürfe keinesfalls überstürzt handeln und für Zurückhaltung und Besonnenheit plädieren, dann fragen sogleich die überaus zivil aufgetakelten Moderatorinnen von ARD und ZDF aufgeregt nach, ob nicht die Verantwortung, die Deutschland trägt, das Mitschießen im Krieg geradezu gebietet. Um eine friedliebende Öffentlichkeit auf Kriegskurs zu bringen, braucht es in einer freiheitlichen Demokratie wahrlich keinen Marsch des Militärs durch Schule und andere Institutionen.